in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Willkommen beim Fokus Südwest Magazin am Donnerstag, den 23. Juli 2015. Heute bereitgestellt von Pia von Radio Dreieckland. Nach den Fokus Südwest Nachrichten gleich am Beginn geht es heute um die Alternativa, eine Klimaschutztour mit dem Fahrrad durch Europa, die diese Woche in Freiburg Halt gemacht hat, und um einen weiteren Tag im NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart. Am gestrigen Mittwoch fand in Freiburg eine Solidaritätsdemonstration mit den Opfern des Anschlags in Suruç, Türkei statt. Dort waren am Montag bei einem Anschlag auf ein Jugendzentrum 31 AktivistInnen getötet worden. Stand der Ermittlungen ist, dass der Islamische Staat hinter dem Selbstmordattentat steht. In Freiburg waren den Beobachtungen unseres Kollegen Jan vor allem Kurdinnen und Kurden auf der Straße, die durch die Innenstadt gezogen sind. Nach einer Stunde mit verschiedenen Redebeiträgen, die Solidarität mit den Getöteten bekundeten und die Freilassung von Abdullah Öcalan forderten, endete die Demonstration wieder am Kartoffelmarkt. Die Jugendlichen, die bei dem Anschlag ums Leben gekommen sind, waren im Begriff, in die durch Kämpfe zwischen dem IS und kurdischen Einheiten zerstörte Stadt Kobane zu gehen. Sie wollten dort beim Wiederaufbau helfen. Gerade an dem Wochenende, als in Freiburg der Christopher Street Day gefeiert wurde, kontrollierte die Polizei am Opfinger See nahe Freiburg schwule Männer an einem sogenannten Cruising Point. Das sind Orte, an denen Menschen sich zum Daten und Sex treffen. Sie werden oft von Schwulen und Queeren, aber auch heterosexuellen Menschen genutzt. Mit der Frage »Bist du schwul?« wurden die Anwesenden nach ihren Personalausweisen gefragt, die Autos sowie Führerschein und Fahrzeugpapiere kontrolliert. Überprüft wurden anscheinend nur Männer, außerdem wurde auch das Gebüsch um den Parkplatz herum durchsucht. Seitens der Polizei wurden die homophoben Kontrollen mit der Durchsetzung der Nutzungsbeschränkungen des Seegeländers begründet. So gehe es bei der verstärkten Polizeipräsenz darum, Technopartys zu verhindern und das Waldbrandrisiko zu minimieren. Was das wiederum mit der Frage nach der sexuellen Orientierung zu tun hat, bleibt unklar. Die VeranstalterInnen des CSD kritisieren die Kontrollen der Polizei. Zitat: Es kann nicht sein, dass Menschen von PolizeibeamtInnen bei Kontrollen nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt werden. Wenn das passiert, handelt es sich dabei um Diskriminierung und homophob motivierte Repression. Zitat Ende. Im Landkreis Lörrach nahe der Schweizer Grenze werden wahrscheinlich ab Herbst die Unterkunftsplätze für Flüchtlinge knapp. Das erklärte Landrätin Marion Dammann am Mittwoch. Die steigende Zahl der aus der Landeserstaufnahmestelle Karlsruhe nach Lörrach verteilten Menschen übersteige die Zahl der Planungen, so Dammann. Deshalb sei man gezwungen, auch andere Möglichkeiten der Unterbringung in Betracht zu ziehen. Dazu gehören leerstehende Turnhallen und Gasthäuser sowie Zelte. Letztere waren allerdings schon vor der Bekanntgabe der neuen Verteilungszahlen bestellt worden, um Engpässe zu überbrücken. Sie sollen auch im Winter nutzbar sein. Die regulären Gemeinschaftsunterkünfte bewohnen derzeit im gesamten Landkreis 770 Menschen. Angesichts der wachsenden Gewalt gegenüber Flüchtlingen und den Attacken auf Flüchtlingsunterkünfte, auch im Südwesten wie vergangenen Freitag im Remmelchingen bei Karlsruhe, erklärte die Landrätin, die Behörden würden sich auch verstärkt um das Thema Sicherheit kümmern. Zitat: In alle Richtungen. Zitat Ende, also auch zum Schutz der Bevölkerung. Inwiefern diese ebenfalls von Gewalt bedroht sei, sagte Dammann nicht. Währenddessen schickten die Kommunen und Landkreise einen Appell in Richtung des am 27. Juli stattfindenden Flüchtlingsgipfels. Sie kritisierten, sie würden von der Landesregierung bei der Bewältigung der Flüchtlingsaufnahme und Versorgung alleine gelassen. Das Argument für schnellere Abschiebeverfahren war dabei die, Zitat, Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den gesellschaftlichen Frieden, Zitat Ende, wie die Reutlinger Oberbürgermeisterin Barbara Bosch, gleichzeitig Präsidentin des Städtetages, es formulierte. Die Gemeinden dürften nicht überlastet werden. Gleichzeitig appellierte Bosch an die Landesregierung, auch die Integration jenseits der Unterbringung stärker zu unterstützen. Die von Ministerpräsident Kretschmann versprochenen Gelder seien bisher nicht eingetroffen. In Karlsruhe demonstrierten in der Nacht zum Montag über 50 Menschen vor der Landeserstaufnahmestelle gegen drohende nächtliche Abschiebungen, die in den letzten Wochen in Baden-Württemberg stark zugenommen haben. Fahrradfahren für das Klima, das tun die AktivistInnen der französischen Klimaschutzbewegung Alternativa. 5000 Kilometer weit, einmal um Frankreich herum, durch Luxemburg, Belgien und Deutschland bis zurück nach Paris zum Weltklimagipfel. Nach fast der Hälfte der Strecke sind die RadlerInnen am Montag bei uns in Freiburg angekommen, haben hier ein vielfältiges Programm in der KTS, im Startgarten und als Critical Mass auch auf den Straßen angeboten und es sogar unfreiwillig mit der Polizei zu tun bekommen. Luisa hat mit Max von Alternativa und Luciano von der Gartenkoop Freiburg, die mit Alternativa zusammenarbeitet, kurz vor der Weiterreise nach Wiel gesprochen.
Über 2300 Kilometer hat Max schon hinter sich mit dem Fahrrad. Ungefähr nochmal so viel liegt noch vor ihm. Und das alles auf dem Fahrrad und für einen guten Zweck. Er ist, wie gesagt, von der französischen Klimaschutzbewegung Alternativa und radelt gerade anlässlich der Klimakonferenz in Paris im Dezember einmal um Frankreich herum und durch Luxemburg, Belgien und Deutschland. Seit Montag sind sie hier bei uns in Freiburg. Gleich geht es schon weiter nach Wiel und nach Straßburg. Trotzdem hat er jetzt Zeit gefunden, zusammen mit Luciano für ein kleines Interview. Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Vielleicht fragen sich einige unserer Hörerinnen und Hörer ja gerade, ob das nicht total verrückt ist, 5000 Kilometer Fahrrad zu fahren für das Klima. Was ist das denn eigentlich für eine Protestform und wie kamt ihr darauf?
Ja, wir kamen darauf, weil der Klimawandel voranschreitet und sich zunehmend verschlimmert und uns nur noch wenig Zeit bleibt, also insgesamt als Menschheit, um das Problem in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig aber viele, viele Lösungen existieren in den verschiedenen Bereichen, wo man agieren kann, um den Klimawandel zu stoppen und um aber gleichzeitig auch eine bessere Gesellschaft zu gestalten. Und diese Nachricht wollen wir in alle Munde tragen. Und das mit Blick auf den Weltklimagipfel, der Ende diesen Jahres in Paris stattfindet. Also ist das eigentlich eine richtige Kampagne, wo für den Klimawandel, für alternative Lösungen, mit der wir sozusagen auf 3- und 4-Sitzer-Fahrrädern, das kommt noch dazu, diese Tour machen. Und wie gesagt, wir sind am 5. Juni in Bayonne gestartet, im Baskenland. Jetzt fahren wir von Freiburg ab Richtung Straßburg und ja, am 26. September kommen wir in Paris an.
Das heißt, dieses Fahrradfahren selbst steht dann natürlich auch für eine der alternativen Lebensformen?
Das Mehrsitzerfahrrad steht sozusagen für die ökologische Wende und für Solidarität, für gemeinsam Radeln, Teamarbeit. Denn so schaffen wir das, das Problem in den Griff zu kriegen.
Du hast es ja eben schon mal angesprochen. Was sind denn eure konkreten Ziele? Worauf versucht ihr mit der Alternativa Klimatour? Worauf wollt ihr da die Aufmerksamkeit genau lenken?
Naja, im Wesentlichen auf zwei große Sachen. Das heißt, dass das Erste, wir haben hier ein Riesenproblem, so dass die Klimakatastrophen sich jetzt schon verstärken und jetzt schon nicht nur in den Ländern des Südens, wo die Hurricanes und so weiter stattfinden, in Bangladesch kürzlich erst, wo viele Menschen von Überflutungen betroffen wurden, sondern auch in den Ländern des Nordens, wo extreme Wetterphänomene immer stärker werden. Und all das zeigt uns, dass die Lage immer kritischer wird und dazu kommt halt, dass wir bei der, was die globale Erwärmung angeht, zunehmend den kritischen Grenzwerten näher kommen. Mhm. Und wir müssen jetzt handeln. Also laut den Wissenschaftlern bleiben noch 10 bis 15 Jahre. Und das heißt, was heißt das konkret? Dass wir jetzt anfangen müssen, unsere Lebensweise, unsere Produktions- und Konsumweise, die Art, wie wir uns befördern, wie wir uns finanzieren, wie wir uns beheizen und so weiter, wie wir konsumieren, all das müssen wir jetzt ändern. Es ist schon auf dem Weg, denn Tausende von Millionen von Menschen in aller Welt setzen schon diese alternativen Lösungen um, benutzen erneuerbare Energien, fahren mit dem Fahrrad statt mit Auto oder mit Bus oder öffentlichen Verkehrsmitteln, ernähren sich von Lebensmitteln, die kleinbäuerlich und lokal produziert wurden und nicht aus dem Supermarkt. Und all das, das muss jetzt aber sozusagen noch viel stärker werden und zum System werden. Deswegen ist unser Slogan auch Systemwandel statt Klimawandel.
Das heißt, es geht quasi bei der Tour wirklich nicht nur um Atomkraft, sondern tatsächlich ums große Ganze. Wie viele Leute schließen sich euch denn auf diesen unterschiedlichen Etappen in der Regel so an mit den Fahrrädern?
Das variiert. Also wir hatten ja jetzt so schon an die 60 Etappen hinter uns. Und es gab große Etappen. Die Abfahrt in Bayonne waren 1000 Menschen. In Marseille waren 2000. In Martigues, also auch im Süden Frankreichs, waren 500. In Lyon war eine große Etappe, 500. Aber das sind halt große Städte, Ballungszentren. Dann sind viele kleine Dörfer und Städte, wo halt einfach auch nicht so viele Menschen wohnen. Und aber selbst da waren bis zu 100 da. Und jetzt natürlich Freiburg, super Etappe. Ja. Also ich habe jetzt nicht alle gezählt, aber ich würde sagen, insgesamt
so 150 vielleicht waren
das. Und das ist ziemlich gut so. Also
Ja, ihr habt ja jetzt hier in Freiburg in den letzten 2 Tagen auch schon ein vielfältiges Programm gehabt. Es begann am Montagabend mit der sogenannten Critical Mass, also eine Art Fahrraddemo in Vauban. Ihr hattet eine Vorkühe in der KTS und gestern einen Info- und Aktionstag mit Workshops und Kleinkunst im Stadtgarten. Ja, man hat ja schon ein bisschen gehört, vor Beginn der Critical Mass ist es wohl zu einer Polizeiaktion gekommen, beziehungsweise einer Personalienkontrolle. Könnt ihr dazu was sagen, was da genau passiert ist?
Soll ich drauf eingehen? Man musste dazu erwähnen, eben am Montag war die Etappe von Mulhouse bis Freiburg, das waren 60 Kilometer und diese Strecke führt am Atomkraftwerk Fessenheim vorbei und die Fahrradtour hat einfach zusammen mit ein paar Anti-Atomkraft-Gegner und Gegnerinnen aus der Region sich kurz vor dem Tor auf der Verkehrsinsel getroffen und hat da eine spontane kurze Kundgebung gehalten, um nochmal deutlich darauf hinzuweisen, dass Atomkraft eben eine falsche Lösung ist für die Klimakrise, sondern dass das ein Energieregime ist, was man eigentlich ablehnt und dass es mehr darum geht, auf dezentrale Strukturen zu setzen, die 100% erneuerbaren Energien erzeugen und dass wir eben aus diesem nuklear-fossilistischen Regime eben aussteigen müssen. Und das war's schon. Da wurde einfach ein bisschen Redebeitrag gehalten. Das Atomkraftwerk hat die Tore geschlossen. Es war, also die haben sich quasi da eingesperrt. Es war auch nie eine Absicht da oder so auf dem Gelände zu gehen. Die Tour ist auch einfach friedlich weitergefahren und 100 Meter vor der Grenze gab es dann einen Versuch von einer Personalkontrolle, wo ein paar Leute dann schlussendlich auch ihre Personalien abgegeben haben, wobei sie erstmal unter Protest gefragt haben, warum, weil nach 2300 Kilometer die Tour kein einziges Mal kontrolliert worden war. Aber scheinbar, wenn man sozusagen Atomkraft plötzlich thematisiert, dann wird da eine heilige Kuh plötzlich des französischen Staats irgendwie angefasst. Und dann sind wir über die Grenze Richtung Tunsel zur Gartenkoop, wo wir solidarische Landwirtschaft thematisiert haben. Es gab ein Mittagessen. Wir haben da über kleinbäuerliche, ökologische, solidarische Landwirtschaft geredet als Alternative zur Agrarindustrie. Hatten einen super Austausch. Und als wir bereit waren, dann uns wieder auf dem Weg weiter nach Freiburg zu fahren, wo wir ja auch erwartet wurden von weiteren 100 Personen, waren plötzlich 5 Polizeieinsatzstreifen da mit Hundestaffel und haben gemeint, der Staatsanwalt hier aus Freiburg hätte wiederum auf Anfrage des französischen Staats um Rechtshilfeleistung gebeten und wollten dann die Personalien von allen Leuten in Tunsel bei uns auf der Kooperative irgendwie haben, wobei da wiederum die Zusammensetzung der Gruppe völlig anders war.
Also von den Gartenkoop-Leuten jetzt?
Oder also Leute, die auf dem Gelände waren, wollten sie Personalien haben, obwohl da völlig Unbeteiligte dabei waren und in Frankreich ja bereits die Personalien Sandalen abgegeben worden waren. Sie waren auf Privatgelände und so weiter und so weiter. Also überhaupt die ganze rechtliche Grundlage für diese Kontrolle ist aus unserer Sicht völlig bodenlos und irgendwie überhaupt nicht wasserdicht, und da sind wir auch gerade dran.
Ja.
Und diese Fahrradtour lässt sich nicht aufhalten und heute geht's weiter. Mhm. Und heute werden wir eben nach Wiel und Weißweil gehen mit der Tour, und dort wollen wir auch nochmal dran erinnern, dass genau vor 40 Jahren der zivile Ungehorsam hier in der Region auch schon Tradition hat. Genau, und das steht für mich irgendwo im Widerspruch, dass bei Green City Freiburg sich immer wieder sozusagen positiv auf diese 40 Jahre ziviler Ungehorsam bezieht, aber dann kein Problem hat, in der Praxis die Polizei hinter 30 Atomkraftgegnerinnen zu schicken, um die dann mit Polizeirepression zu überziehen. Ich glaube, das sind die Verhältnisse heute in Freiburg.
Dann nochmal zu eurem Programm hier in Freiburg. Wie ist das denn eigentlich sonst so angekommen, abgesehen von den Reaktionen der Polizei? Und noch viel wichtiger, hat es euch denn selbst hier gefallen?
Ja, super. Also ich habe gleich bei Ankunft in Freiburg im KTS abends gesagt, Freiburg ist auf jeden Fall in den Top 10 der Etappen, die bis jetzt seit Bayonne, seit Abfahrt am 5. Juni stattgefunden haben. Und nein, super. Man merkt halt, dass Freiburg schon ziemlich weit voran ist, ja, mit also hier gibt es überall Fahrradwege. Es ist in Frankreich nicht so.
Vermutlich mehr.
Also das klingt banal für einen Deutschen, aber ja, in Frankreich ist das halt noch nicht so weit. Und man merkt halt, dass es, wir haben Vauban gesehen. Mhm. Und naja, und es ist toll, dass halt sich an der Basis hier so viel bewegt. Und wie gesagt, in Tunsel, das war echt beeindruckend, die Arbeit, die Leute da machen in der Gartenkorb. Mhm. Und genauso bei der Fahrraddemo, die Critical Mass-Leute aus Freiburg. Man hat gemerkt, dass die machen das regelmäßig, sind gut organisiert und es ist toll, dass viele Stadtgarten dabei waren.
Dann, wenn jetzt Leute Interesse haben, vielleicht selbst mal bei Alternativa mitzumachen oder euch irgendwie zu unterstützen, wie kann man dann die
Alternativa, wo man
vergangenen Freitag tagte in Stuttgart wieder der NSU-Untersuchungsausschuss, der sich mit den Taten des NSU oder des sogenannten NSU in Baden-Württemberg, mit der schleppenden bis gar nicht erfolgenden Aufklärung und insbesondere mit dem Fall der in Heilbronn ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter beschäftigt. Im folgenden Interview mit Michael Menzel von Radio Dreieckland geht es um drei Zeugenaussagen zu dem Themenkomplex des schwer verletzten Polizeibeamten Martin Arnold. Und anschließend um den Autor Hajo Funke, einen Politikwissenschaftler, dessen Schwerpunkt auf den Untersuchungen zu Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland liegt. Er wurde als Kritiker des Ausschusses und Zeuge im Ausschuss hart angegangen.
Um die 24. Sitzung geht es heute und du hattest auch gesagt, es geht um die Zeugen, ging um die Zeugenanhörungen und um den Autoren Hajo Funke. Vielleicht mal erst zu der Zeugenanhörung.
Ja, also gestern Nachmittag gab es 3 Zeugen zur Einvernahme des auch schwer verletzten Polizeibeamten Martin Arnold. Es dreht sich ja um die Streitfrage. Martin Arnold hat ja in seiner Wiederherstellungsphase, Gesundungsphase, trotz eines schweren Kopfschusses hinterher Wiedererkennen bekommen von der Tatsituation, der Vortat und aber auch der Tatsituation selbst. Da gibt es einen Streit zwischen dem Oberlandesgericht in München, dass die Methoden, die die Sonderkommission Parkplatz dort angewandt hat, als nicht beweisfähig bezeichnet und der Auffassung der Sonderkommission Parkplatz. Fakt ist nämlich, die haben eine forensische Psychologin mit dazu geholt, die Arnold, nachdem er vorher in einer Zeugeneinvernahme schon gesagt hatte, er erinnere sich noch, dass sie vorher bei einem Bäcker gewesen sind, dass sie jemanden kontrolliert haben und so weiter, dass er erinnere alles, haben sie dazugezogen, eine Psychologin, die mit ihm eine gewisse Form von Tiefenentspannung, man sagt auch anders, Hypnose gemacht hat und mit ihm dann versucht hat, Bilder abzurufen, die vielleicht doch noch erinnerlich sind. Die Neurologen sagen, das sei eigentlich bei einer schweren Hirnverletzung unmöglich, dass es da sei. Gibt es, glaube ich, auch unter Neurologen unterschiedliche Auffassungen, dass es herstellbar war. Jedenfalls hat Arnold dann doch erinnert, dass Michel Kiesewetter zu ihm gesagt hätte, da will ausgerechnet jetzt in unserer Pause noch jemand etwas...
In dieser tiefen Entspannung hat er das damals gesagt.
Nein, die tiefe Entspannung war nur noch eine leichte tiefe Entspannung, weil sie sind dann tatsächlich vor Ort gegangen.
Okay.
Auf die Theresien wieder ein Tatort. Da wurde er dann immer verspannter. Trotz alledem wurde er aufgeregt und hat gesagt, ja, ich erinnere was. Und diese Erinnerung, die dort gewesen ist, ist eben halt, wie gesagt, und dann erinnert er sich eben halt daran, dass sie sagt, jetzt werden wir schon in der Pause auch noch gestört. Er erinnert sich an das Essen. Er erinnert sich auch, dass sie geraucht haben im Wagen, dass die Türen zu gewesen sind, dass das Fenster unten gewesen ist und die konkrete Tat dann natürlich nicht mehr, aber bis dahin erinnert er sich noch. Und die Frage ist, ist das jetzt eine glaubwürdige Erinnerung oder nicht? Und das weiß ich nicht, wie der Ausschuss das bewertet. Das OLG hat gestützt auf die Neurologen, die das für sehr unwahrscheinlich halten, dass solche Erinnerungen zurückkommt.
Das sind unabhängige Neurologen?
Das weiß ich nicht. Also das Gutachten im OLG, ich kenne das aus dem OLG München nicht. Also es gibt da ja immer die Schule, die unterschiedlichen Schulen, die physiologisch Orientierten, die dann behaupten, also Geschichte.
Expertenstreite einfach auch.
Ja, ein normaler Expertenstreich. Das klang aber alles relativ für mich jetzt als Laien sehr plausibel, was die Psychologin da dargelegt hat. Es ist ja, wird ja ausdrücklich wegen der belastenden Erinnerung. Er hat ja, wie gesagt, auch vor dem im Münchner Prozess ausgesagt beim OLG, meint ja die Opferbeauftragte Barbara John, dass es nach Möglichkeit vermieden werden sollte, dass Arnold noch einmal dazu befragt werden soll.
Was bedeutet das, wenn das anerkannt wird oder nicht?
Im NSU-Verfahren in München weiß ich gar nicht. Da haben sie es jetzt ausgeschlossen. Es ist ja, sie haben dann noch eine Tatortrekonstruktion gemacht, ob es möglich ist. Sie haben auch ein Gutachten gemacht, ob es möglich ist, dass die Autotüren geschlossen gewesen sind. Das ist alles möglich gewesen, wäre alles möglich gewesen. Also dass das Auto dort geparkt hat, das durch die offenen Fenster hindurch von beiden Seiten geschossen worden ist und dass auch eine dieser Patronen dann in dem Trafohäuschen, wo sie nebengeparkt haben, reingekommen ist. Objektive Beweise, die es dort gibt, schließen das zumindest seine Erinnerung nicht aus, sagen wir es mal so. Die Relevanz ist in Bezug auf dann von ihm erstellte Phantombilder eventuell, die natürlich im Widerspruch stehen, in gewisser Weise zu der Solotäter-Theorie der beiden Uwes vom NSU. Und von daher ist dieser Komplex nach wie vor ein höchst strittig belasteter und weshalb zum Beispiel die Bundesanwaltschaft das alles ausschließen wollte, aber auch der Staatsanwalt in Heilbronn das ja auch ausgeschlossen hat. Das war also der Nachmittag praktisch 13:30 bis 16:15. Aber gestern war eigentlich ein ganz anders geprägter Tag und er bezog sich auf die Vernehmung von dem Professor Funke am Freitag. Am Vormittag Vormittag hatte der Ausschuss ja in nicht öffentlicher Sitzung einen Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft entgegengenommen. Da sind ja, wie ich gestern schon im Mittagsmagazin berichtet habe, neue Tatsachen bekannt geworden. Auch die Tatsache nebenher bemerkt, dass die Staatsanwaltschaft bis zum heutigen Tage immer noch es nicht angeordnet hat, dass das vorhandene Blut von Florian Heilig, er war ja bekanntlicherweise mit einem Medikamentencocktail auch versorgt, mit Beta-Blockern, die so auch zum Tode geführt hätten.
Nochmal zu Hajo Funke, um den ging's. Das ist ja ein renommierter Prof, der hat auch einen Blog im Internet, hat viele Bücher zu Rechtsextremismus geschrieben. Was war der Punkt, wo es um ihn ging?
Der war ja am Freitag als Zeuge geladen. Er ist ja Vertrauensperson, hat auch vermittelt. Die Familie hat ja aus dem Wagen, der sofort ihnen zurückgegeben worden ist, Dinge sichergestellt. Und wie jetzt dieser Bericht der Staatsanwaltschaft auch erbrachte, konnte in dem Wagen, das die Familie dann wiederum nach 2 Jahren ausgegeben hat an das Kriminaltechnische Institut, konnte sogar dort eine SIM-Karte, die eingeschmolzen war, im Handschuhfach ausgelesen werden mit 2000 Seiten Chatprotokollen bis August 2013, also einen Monat vor seinem Todestag. Und die Familie hatte ja sichergestellt, da draußen einen Laptop, einen Camcorder, ein Handy noch von Florian Heilig, der ausgestiegene Nazi, der seinerzeit verbrannt ist auf dem Cannstatter Wasen. Und der an dem Tag zur Vernehmung beim Landeskriminalamt angestanden hätte, wo er gesagt hätte, er hätte Informationen zur Ermordung von Michel Kiesewetter und der Nazi und den Zusammenhängen zur Nazi-Szene in Baden-Württemberg. Und wie gesagt, diese Gegenstände waren dort gefunden worden von der Familie. Die Polizei hat sich dafür nicht interessiert gehabt. Und dann war in einem aufgebauten Vertrauensverhältnis zwischen Professor Funke und der Familie, hatte er das weitergeleitet zur Auswertung, um Auswertungsversuche zu machen. Und jetzt waren nur 2 Sachen wieder zurückgekommen zur Familie, nämlich der Laptop und die Kamera. Und offensichtlich bei denjenigen, die er über Mittelsmänner beauftragt hatte, das auszuwerten, die waren noch nicht zurück. Und der Ausschuss nutzte das gestern zu einem Frontalangriff, sein Recht, was er hat als Autor, als Wissenschaftler, ein Zeugnisverweigerungsrecht gegenüber denjenigen, die das machen, also die Auswertung machen, um jetzt eine volle Breitseite gegen ihn. Er hat ja auch in dem Ausschuss natürlich gesagt, ja, ihr habt euch lange nicht darum bemüht, das zu machen. Ihr habt sowieso, ich habe Misstrauen auch gegenüber euch, insbesondere den Obmann der SPD, der auch sich nicht entblödet hat, noch in dieser in diesem gemeinsamen fraktionsübergreifenden Statement gestern Funke anzugreifen, er würde die Beweismittel nicht nur vorenthalten, sondern unterschlagen, so ungefähr. Also im Prinzip mit einer Straftat sogar noch verdächtigt hat. Also das ist ein unsäglicher Vorgang, der da gestern unisono gekommen ist. Statt dass respektiert wird, das gesetzlich vorgesehene Auskunftsverweigerungsrecht, das natürlich dann auch komplementär noch ein Beschlagnahmeverbot auch vorsieht, wurde also praktisch eine volle Breitseite vom Ausschuss, allen Fraktionen des Ausschusses gemacht. Also das heißt, Funke hatte am Donnerstag sein Buch vorgestellt, wo er ja auch die Kritik an dem Ausschuss, dass er mangelnde Aufklärungsbereitschaft oder auch Fähigkeit frontal vorgebracht. Es wurde jetzt auch gefragt, ist das nicht eine Retourkutsche auf diese Angriffe und die Reklamierung seines Auskunftsverweigerungsrechts. Natürlich haben das die alle weit von sich gewiesen. Allerdings ist schon die Frage zu stellen, warum das jetzt wirklich so kommt. An dem gleichen Tag waren ja die Polizeiführer auch alle zugange gewesen und der Inlandsgeheimdienstchef damals. Und die Frage ist nun wirklich, warum wird ausgerechnet von Leuten wie dem CDU-Obmann, der ja sagt, für ihn steht sowieso fest, dass es ein Selbstmord von Florian H. gewesen ist. Wieso wird nun ausgerechnet immer darauf abgestellt, dass nun der Professor Funke also praktisch schon immer alles falsch macht oder Dokumente unterschlägt? Und irgendwo kommt es einem so ein bisschen so vor, das ist so ein Paukenschlag in Richtung Ablenkung von dem, was man sonst so unterlassen hat im Zusammenhang. Wie gesagt, auf meine Frage hat der Vorsitzende erklärt, dass jetzt der Staatsanwaltschaft, die seinerzeit eben nicht ermittelt hat, sondern die Ermittlungen am Todestag ja faktisch eingestellt hat, dass die gleiche das sind jetzt andere Staatsanwälte zwar, aber dass diese Staatsanwaltschaft Stuttgart auch bis zum heutigen Tage noch kein Gutachten in Auftrag gegeben hat, in Bezug auf die Absorption dieser Beta-Blocker im Blut von Florian Heilig.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.